Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, wir haben wieder volles Programm, Steffen, und ich fange mal an. Einmal mit einem Pilotprojekt des Finanzamtes Kassel. Die wollen nämlich den Bürgern die Einkommensteuererklärung etwas abnehmen und denen dabei helfen. Was ist geplant? Also im Augenblick jetzt in diesem Testprojekt hat sich das Finanzamt Kassel erstmal so ein paar Bürger rausgesucht, die gut passen würden. Denen wird ein Vorschlag erst einmal vorbereitet und dann hat man 4 Wochen Zeit, sich das anzuschauen, gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen, wenn irgendwas nicht berücksichtigt ist. Ja, und wenn alles aus Sicht des Bürgers dann auch okay ist, dann erlässt das Finanzamt direkt dann einen Bescheid. Ich habe dazu einige Fragen. Es geht hier um die Einkommensteuererklärung 2024. Wir sind ja jetzt schon deutlich nach dem 31. Juli 2024. Man hätte also schon seine Steuererklärung abgeben müssen. Es kann sich jetzt also bei diesem Pilotprojekt nur um Menschen handeln, die freiwillig ihre Einkommensteuererklärung abgeben. Zum anderen sind wir eigentlich nach unserem Verfahrensrecht verpflichtet, selbst unsere Steuererklärung abzugeben und nicht, dass das Finanzamt es macht. Und wenn ich meine Steuererklärung nicht selber erstelle, die nicht mache, dann gibt es da ein Wort für, das nennt sich Steuerhinterziehung. Und ja, dann auch wenn das Finanzamt einfach einen Steuerbescheid erlässt, dann heißt das eigentlich Schätzungsbescheid. Also wie man das jetzt hier verfahrensrechtlich dann irgendwann dann mal ordentlich abbilden will, keine Ahnung, da müsste dann eigentlich AO und Einkommensteuergesetz geändert werden. Naja, aber es ist ein erster Versuch, schon mal ein bisschen auf den Bürger zuzugehen und dem das Leben zu erleichtern. Nächster Punkt, Finanzministerium NRW. Wir hatten schon darüber berichtet. Die sind ja den Influencern hinterher und wollen mal schauen, ob es da Steuerhinterziehung gegeben hat. Soll ja im großen Umfang passiert sein. Jetzt hat das Finanzministerium NRW auf deren Seite ein paar Steuerinfos für Influencer und Content Creator online gestellt. Also wer dazu Informationen braucht, der kann sich die da abrufen. Dann hat sich das BMF am 8.8. Gedanken gemacht, und zwar zur umsatzsteuerlichen Einordnung von Umsätzen aus Online-Veranstaltungsdienstleistungen. Da geht es um alles, was mit Online zu tun hat, ob ich jetzt aufzeichne und das einstelle, ob ich live irgendwas mache, ob ich irgendwas streame und. Das ist da alles mit umsatzsteuerlich verwurstet und da kann man dann eben gut nachlesen, wie die umsatzsteuerlichen Pflichten sind. Am 4.8. hat das BMF auch ein Schreiben herausgebracht. Da geht es um die Zurückweisung von Einsprüchen zu Fragen der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlagsgesetzes. Denn das BMF hat sich mal die Rechtsprechung der letzten Jahre angeschaut. Das Bundesverfassungsgericht als auch der BFH haben den Solidaritätszuschlag bis jetzt erstmal als verfassungsgemäß angesehen. Und ja, es gibt kein Argument, warum der nicht verfassungsgemäß sein sollte. Von daher hat das BMF gesagt, so, dann kann jetzt auch keiner mehr dagegen Einsprüche einlegen und alle Einsprüche werden entsprechend zurückgewiesen. Darüber hinaus habe ich mal ein aktuelles Thema mitgebracht. All diejenigen, die Google Chrome nutzen und den Google Translator, sollten aufpassen. Wir haben in unserer Praxis festgestellt, dass vor allem Gesetzestexte, dass es da passieren kann, dass die abgeändert werden, wenn man sich diese Seiten, vor allem die Seite Gesetze im Internet, ins Deutsche übersetzen lässt. Das kann passieren, wenn man den Google Translator so eingestellt hat, dass der automatisch alle Seiten ins Deutsche übersetzt. Da gibt es dann Änderungen von Worten und wir haben festgestellt, dass es dann tatsächlich zu komplett anderen Bedeutungen, Voraussetzungen oder Rechtsfolgen kommen kann. Und von daher Achtung, wenn Sie eben entsprechend das automatisch eingestellt haben, den Translator, achten Sie drauf, was die wirklich wahre, ursprüngliche Bedeutung des Gesetzes war. Es kann, wie gesagt, dazu Änderungen kommen. Ansonsten, wenn Sie diese Probleme nicht haben wollen, wäre mein Vorschlag, einfach mal den Translator ausstellen, dass der nicht automatisch übersetzt. Dann hat man erstmal den Originaltext immer vor sich. So, und Steffen, dann hast du noch ein Thema für uns.
Ja, die Bundesregierung ist ja nicht untätig und hat jetzt auch im Bereich der Pflege eine Neuerung vorgeschlagen. Es soll ein einheitliches Berufsbild der Pflegefachassistenz geben, also ein Berufsbild unterhalb der Pflegefachkraft. Dieses einheitliche Berufsbild soll dann 27 verschiedene Landesregelungen ablösen. Und aus meiner Sicht ganz besonders wichtig, es soll die Anerkennung ausländischer Abschlüsse erleichtern, indem eine einfache Kenntnisprüfung und ein Anpassungslehrgang dann der sonst notwendigen Gleichwertigkeits die sonst notwendige Gleichwertigkeitsprüfung ablösen soll. Also ein Schritt in die richtige Richtung, um der Personalmisere in diesem Bereich entgegenzuwirken. Wollen wir mal gucken, ob es funktioniert.
Ja, auf jeden Fall gute Idee und da braucht man ja auf jeden Fall noch einiges an Unterstützung. Also von daher, ich bin da auch frohen Mutes.
Ja.
Kommen wir mal zu den Urteilen der Woche. Ich habe etwas vom BfH mitgebracht. Da ging es darum, dass ein Unternehmen an ein anderes Unternehmen ja so eine Art Abrechnung ausgestellt hat. Das sollte keine Rechnung sein, wurde dann eben als so eine Art Abrechnung behandelt und es war aber trotzdem der Rechnungsaussteller darin zu sehen, der vermeintliche Leistungsempfänger, die Leistungsbeschreibung gab es. Es gab ein Entgelt und eine gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer fand sich da auch. Das Finanzamt hat dann gesagt, na ja, aber das sieht für mich aus wie eine Rechnung und dann schuldest du mir jetzt eine 14C-Rechnung, bitte zahle. Dagegen ist dann also der Steuerpflichtige vorgegangen und der BfH hat das Finanzamt hier bestätigt und hat gesagt, na ja, wenn das die Mindestvoraussetzung an eine Rechnung erfüllt, dann ist das auch eine Rechnung und dann hast du, auch wenn die eben falsch ausgewiesen ist, die Umsatzsteuer, dann hast du die falsch ausgewiesene Umsatzsteuer nach 14c Umsatzsteuergesetz auch zu zahlen. Das ist der BfH-Beschluss vom 19. März 2025, Aktenzeichen römisch 11 R4 aus 22. Dann kommen wir mal zum Bundesverfassungsgericht. Die hatten sich mit der sogenannten Mindestbesteuerung nach 10d Absatz 2 Einkommensteuergesetz zu beschäftigen, der ja auch für die Körperschaften nach 8 Absatz 1 KStG gilt. Und das Ganze gibt es ja auch nochmal in der Gewerbesteuer im 10a Gewerbesteuergesetz. Worum geht es da? Ich habe, wenn ich Gewinne mache, immer die Möglichkeit, diese Gewinne bis zu 1 Million Euro mit meinen Verlusten zu verrechnen. Wenn ich mehr Gewinne gemacht habe, dann kann ich nur 60% der darüber hinausgehenden Gewinne noch mit Verlusten verrechnen und 40% der Gewinne, die über 1 Million hinausgehen, kann ich niemals verrechnen. Das ist so eine Art Sockelbetrag, der also immer dann zu besteuern ist. Das ist dann diese Mindestbesteuerung. Da war die Frage, ist denn das Ganze verfassungsgemäß? Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das ist verfassungsgemäß, das durfte der Gesetzgeber. Und man kann hiergegen dann also nicht aus verfassungsrechtlicher Sicht vorgehen. Das war das Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 23. Juli 2025 mit dem Aktenzeichen 2 BVL 19 aus 14. Und wir sehen, na, das ist im Jahre 2014 die Akte beim Bundesverfassungsgericht angelegt worden und erst im Jahre 2025, also über 10 Jahre später, erst darüber entschieden worden. Die Tendenz haben wir öfter mal, dass steuerliche Themen sehr, sehr lange beim Bundesverfassungsgericht liegen. Naja, so ist das nun mal. Ja, dann noch ein weiteres Urteil aus steuerlicher Sicht. Hier ging es beim BfH darum, dass ein Ehepaar die sogenannte Güterstandsschaukel durchgeführt hat. Da habe ich ja meinen ganz normalen ehelichen Güterstand und ich gehe dann zur Gütertrennung über. Warum mache ich das? Ich mache das, um den Zugewinnausgleichsanspruch auszulösen, damit dann eben der Ehegatte, der mehr hat, seinen Zugewinn an den Ehegatten, der in der Zeit weniger erwirtschaftet hat, dann eben überweisen muss oder beziehungsweise übertragen muss. Ein Ausgleich des Zugewinns ist ein, also ist keine Schenkung, das ist ein veräußerungsähnlicher Tatbestand. Von daher muss man hier immer aufpassen, ob man nicht Steuern auslöst. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ich Anteile an Kapitalgesellschaften nach § 17 ESTG habe, dass dann Steuern ausgelöst werden. Aber auch wenn ich private Immobilien habe, muss ich immer zusehen, dass ich die 10-Jahresfrist hier einhalte. Ansonsten kann es da auch zu einer Besteuerung kommen. So, in diesem Fall kam es dann zu einer Besteuerung. Es gab offensichtlich Kapitalgesellschaftsanteile. Diese Besteuerung sollte aber nicht stattfinden. Das wurde also festgestellt und das war auch von allen Seiten bestätigt. Tja, und jetzt war die Frage, kann ich das Ganze rückabwickeln? Und zwar ex-tunc, also auf die ursprüngliche Verpflichtung hin, dass das dann eben von Anfang an keine Steuern entstanden sind. Und hier hat der BfH gesagt, ja, nach dem rechtlichen Konstrukt des Wegfalls der Geschäftsgrundlage kann rückabgewickelt werden, ohne dass Steuern anfallen. Aber Vorsicht, ich kann jetzt nicht immer diesen Wegfall der Geschäftsgrundlage für alles nutzen. Hier hat der BfH sehr genau hingeguckt, sind dann wirklich beide Seiten davon ausgegangen, dass eben auch keine Steuer anfällt. Plus betraf dann auch die Steuer dann beide Seiten. Und da wir hier ja dann im Zugewinn waren und eine Zusammenveranlagung der beiden Ehegatten hatten, hätte dann also die Besteuerung dann auch beide getroffen, sodass es dann eben so ein Ausnahmefall, dass hier eben rückwirkende Aufhebung dann auch aus steuerlicher Sicht möglich war. Das ist das Urteil des BfH vom 9. Mai 2025, Aktenzeichen Römisch 9, R4 aus 23. So, Steffen, und dann hast du uns noch was Schönes aus dem Arbeitsrecht mitgebracht.
Genau, und zwar ein Urteil aus der langen Reihe der Entscheidungen, die sich mit dem Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung befassen. Wer sich erinnern mag, der wird sich vielleicht darauf besinnen, dass die Rechtsprechung zunehmend davon ausgeht, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung keine gesetzliche Vermutung vom Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit begründet, was zur Folge hätte, dass nur der Gegenbeweis zulässig wäre. Nein, die Rechtsprechung sagt, wenn Indizien vorliegen, die gegen das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit sprechen, dann ist der Beweiswert dieser AU-Bescheinigung erschüttert. Das hat das LRG Köln jetzt in einem Fall auch so gesehen, im Zusammenhang mit dem Vortrag eines Arbeitnehmers. Also der Arbeitgeber hatte im Prozess sich gar nicht dazu eingelassen, sondern der Arbeitnehmer hatte vorgetragen, dass er seine Sachen abgegeben hätte, nachdem ihm mitgeteilt wurde, du wirst gekündigt. Ja, und am Folgetag war er dann arbeitsunfähig erkrankt und das LRG hat gesagt, ja, dieser zeitliche Zusammenhang zwischen dieser subjektiven Erwartung, eine Kündigung zu bekommen, und dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, das erschüttert den Beweiswert erheblich, so dass hier der Arbeitnehmer sich nicht auf die AU-Bescheinigung beziehen kann, sondern auf andere Weise beweisen muss, dass er tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt ist. Also wie gesagt, eine Entscheidung in der Reihe von vielen, die jetzt quasi die Sichtweise der Rechtsprechung in dem Punkt nochmal zementiert. Das war das Urteil des LAG Köln vom 3. Juni 2025 zum Aktenzeichen 7 SLA 54 aus 25. Ja, und damit sind wir durch, Dietrich.
Ja, ich würde noch kurz gern zu zwei Urteilen was sagen,
Ach,
Steffen, weil wir das in der,
Entschuldigung, ja,
ja, weil wir
natürlich.
das in der Sommerpause unterschlagen haben und es gibt hier Neuigkeiten. Einmal, das OVG aus NRW hatte etwas zur Überbrückungshilfe 4 zu sagen. Die hatten sich da relativ kritisch mit der Überbrückungshilfe auseinandergesetzt und geschaut, was sind denn unter anderem die rechtlichen Grundlagen dafür. Dann haben die festgestellt, okay, das EU-Recht ist die Grundlage, ihr EU-Beihilferecht. Und dann haben die festgestellt, ja, dass die EU-Kommission die Corona-Beihilfen nur bis zum 30.06.2022 befristet hat und dass die danach ausliefen. Und leider liefen auch die Bundesregelung Kleinbeihilfen am selben Tag aus, sodass die meinten, also wenn ich nicht bis zum 30.06.2022 einen absolut sicheren Rechtsanspruch erworben habe und bis dahin alle Unterlagen eingereicht habe, dann kriege ich nach dem 30.06.2022 keine Überbrückungshilfe 4 mehr. Und wenn danach irgendwas gekommen ist, dann muss es auch zurückgefordert werden. Also eine Katastrophe, diese Entscheidung des OVG. Das ist der Beschluss vom 1. Juli 2025, Aktenzeichen 4a 2468 aus 24. Und man kann nur sagen, okay, also alle, die nicht in NRW sind, die können sich freuen. Da gilt das OVG-Urteil ja nicht. Und für die anderen Überbrückungshilfen vielleicht auch nicht. Aber na, man weiß ja mal nicht, ob dann andere Bundesländer Bewilligungsstellen dann nicht das Urteil übernehmen und das dann eben auch in die falsche Richtung laufen würde. Ja, das Gute ist, dass 2 Tage später, am 3.7., der EuGH sich zu einem ähnlichen Fall geäußert hat, der in Lettland gespielt hat. Und da hat der EuGH das Ganze nicht so streng gesehen. Die haben zwar auch gesagt, also es muss um diesen rechtlich sicheren Rechtsanspruch in dem jeweiligen Land gehen, aber es würde auch dem effektiven Rechtsschutz widersprechen, wenn man dann eben hier zu streng ist und dann eben bis zu diesem Zeitpunkt dann sagt, dass ich eben schon alles eingereicht haben muss an Unterlagen, dass ich alles vorgelegt haben muss und dass der Anspruch halt so sicher sein muss, dass er mir nicht mehr entziehbar ist. Also hier ist der EuGH deutlich entspannter als das OVG in NRW. So dass die Hoffnung ist, wenn irgendjemand sich doch mal auf diesen Beschluss des OVG NRW bezieht, dass man dann zur Abwehr die Entscheidung des EuGH den entgegensetzen kann, dass man doch einen Rechtsanspruch auf die Überbrückungshilfe hat. Hierbei handelt es sich um das Urteil des EuGH vom 3. Juli 2025 zum Aktenzeichen 10653 aus 23. So, jetzt haben wir alles gesagt, Steffen, für diese
Gut.
Woche. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Gern doch. Dann bis nächste Woche.
Dann bis nächste Woche.
Jo,
Tschüss.
tschüss.